Gnade unterhalten. Aspekte der Gnade, was die Gnade alles bewirkt, was die Gnade alles kann, was die Gnade alles schafft. Wenn die Gnade nicht da wäre, wärst du heute Abend oder heute Nachmittag nicht hier. Lob und Dank. Gnade, Gnade und Gnade. Ich möchte zuerst einmal ganz herzlich einladen für Freitag hier in unserem Haus. Freitag Befreiung von Bedrückung. Ich weiß nicht, ob du das weißt, was das ist, aber Bedrückung ist, dass du nicht mehr drüber hinaus siehst, dass du Probleme hast, dass dir über den Kopf wächst, Wasser bis zum Hals steht und. Wie komme ich da raus? Dann am Samstag wird das Thema sein, lerne die Segnungen Gottes zu empfangen, und am Sonntag mit Gott bist du somebody, bist du irgendjemand, bist du etwas, bist du wer? So, das sind die Themen. Und dann kommt am Donnerstag Bruder Hedgecock, 9. und 10. August und dann am 12. August nochmals um 19 Uhr. Alle herzlich eingeladen. Nimm so einen Zettel mit. Das Wissenswerte steht alles drauf, was er ist, wo er herkommt, was er macht, was seine Geschichte ist. Und außerdem ist er bei uns nicht unbekannt. Sein Buch hat schon Wellen geschlagen. Seine Schafe hören seine Stimme. Aspekte des Glaubens. Große Themen in der Bibel sind sehr wichtig, und gerade das Thema Gnade ist vielleicht wichtiger, als was du denkst und was du ausmachst. Ja, Gnade, was kann ich schon mit Gnade anfangen? Der moderne Mensch im 21. Jahrhundert kann mit Gnade eigentlich nicht viel anfangen, weil die meisten Menschen ungnädig sind, unbarmherzig sind und ungerecht sind mit einem. Deshalb kann man Gnade gar nicht verstehen. Was ist Gnade? Früher, als der König noch Könige gab, der König hat dann seinen Daumen erhoben, du bist begnadigt oder so. Bist du einfach durchgefallen. Jesus starb für jeden einzelnen Menschen. Jeder Einzelne wurde einzeln erlöst, obwohl er für alle starb. Aber jeder Einzelne musste einzeln die Erlösung annehmen, die Gnade annehmen. Alles, was Gott allen versprochen hat, das gilt auch dem Einzelnen. Also wenn Gott sagt, ich segne dich, dann bist du auch gesegnet. Wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, dann ist er auch bei dir alle Tage, nicht nur bei den anderen. Weil die meisten Leute denken immer an die anderen. Die anderen sind gesegnet, bloß ich nicht. Nein, Gnade umfasst die Masse, das Gesamte und auch den Einzelnen. Und das ist in dieser Tage so groß geworden, das ist, meine Gedanken habe ich aus dem 1. Timotheusbrief heute rausgenommen, in der Vorbereitung. Der Timotheus, Paulus schreibt an Timotheus etwas ganz Privates, etwas ganz Persönliches, und die Gnade, wie Paulus die Gnade erlebt hat, wie er die Gnade ausgelebt hat. Gott wirkt durch den Einzelnen. Die Gemeinde besteht aus den Einzelnen, obwohl die Gemeinde, Gott spricht zu allen, aber der Einzelne wird extra angesprochen in der Gemeinde. Reich Gottes ist in jedem Einzelnen. Also ich will die Gnade herausstellen. Was ist die Gnade? Für alle und für den Einzelnen. Jeder Einzelne spielt eine ganz bestimmte Rolle im Reich Gottes. Ganz bestimmt. Jeder Einzelne. Ein Glied im Leib. So, selbst dieser kleine Finger hat eine ganz wichtige Funktion. Ich habe festgestellt, versuch mal deinen Daumen zu vergessen. Du hast keinen Daumen mehr. Du kannst nichts mehr greifen. Oder nicht mehr richtig. Also sogar der Daumen ist wichtig. Der dicke, fette. So, jeder Einzelne. Und doch hat jeder Einzelne ein anderes Ziel, eine andere Funktion, eine andere Verantwortung, eine andere Autorität, eine andere Begnadigung. Jeder Einzelne. Und jeder Einzelne wird von Gott irgendwie gebraucht. Jeder Einzelne ist ein Original. Jeder Einzelne. Und das ergibt dann das Gesamtbild. Die Originale. Und wir bekommen Gnade, wir werden erlöst, und die Erlösung ist doch für jeden ganz was anderes. Der andere ist vom Alkohol erlöst, der andere ist von Zigaretten erlöst, der andere ist von den Drogen erlöst, der andere ist von der Krankheit erlöst, der andere ist von Sorgen erlöst, der andere ist von Menschen erlöst, verstehst du? Wir sind erlöst, und doch jeder ist anders erlöst, anders. Jeder Erlöste hat eine andere Geschichte, eine andere Vergangenheit, braucht andere Bedienung, braucht, ja, seine Verletzungen waren anders, seine Enttäuschungen waren anders, sein Background. Die meisten Menschen denken, wir müssen alle gleich sein. Leute, und das ist etwas, was ich jetzt von der Gnade sprechen möchte. Die Gemeinde ist da, wo man die Gnade übt, wo man die Gnade lernt. Jeder ist ein Original, und jeder darf so bleiben, wie Gott ihn geschaffen hat, wie Gott ihn gewollt hat, wie Gott ihn geplant hat. Wir haben zwar alle die gleiche Aufgabe, geht hin in alle Welt, aber wir haben doch jeder einzelne ganz andere Funktionen durch die Gnade. Der eine ist Apostel, der andere ist Evangelist, der andere ist Lehrer, der andere ist Hirte, der andere ist, ja, Diakon und was weiß ich, was es so verschiedene Dienste gibt. So, alle müssen zwar in die gleiche Richtung schauen und das Gleiche sagen, und doch haben sie eine ganz andere Verantwortung. Jeder Einzelne, auch in der Gemeinde. Die meisten denken, nach der Erlösung sind wir alle gleich. Nein, da sind die Aufgaben so vielfältig. Da denke ich nur an die vielen Gaben, die Gott einem gegeben hat. Jede Gabe ist gleich eine Aufgabe. Also das ist Gnade schon, diese Vielfalt. Es gibt verschiedene Kräfte. Nicht der eine, der hat die Kraft, also große Wunder und Zeichen zu wirken, Glauben zu wecken, aber der andere hat die Gabe, auch Leid zu tragen. Auch das ist eine Kraft. Oder unten durchzugehen, das ist auch eine Kraft. Oder auszuharren. Ich muss vorstellen, so eine Säule. Verstehst du, was die Steine da unten aushalten müssen? Nicht so viel wie die da oben. Also wir sind Säulen oder im Bau Gottes, und jeder muss ganz andere Lasten tragen. Und du sagst ja, wir sind alle gleich. Vergiss das Gesetz der Gleichheit, das ist Sozialismus, und Sozialismus funktioniert nicht im Reich Gottes. Sie sind alle gleich. Oder bei der Freimaurerei oder wo, die Menschen alle gleich zu machen. In der Gemeinde Jesu ist keiner gleich dem anderen. In der Gemeinde Jesu ist keiner gleich dem anderen. In der Gemeinde Jesu wird es also nicht langweilig. Langeweile ist vom Teufel. In dem Augenblick, wo alle das Gleiche haben, die gleiche Uniform. Verstehst du? Ich muss dir vorstellen, wie das dann nachher ist. Ich habe in Heilbronn eine tolle Gemeinde gehabt. Diese Gemeinde hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich Leute gehabt aus Korea, die haben am liebsten barfuß gebetet. Die Engländer oder Englisch sprechende aus der britischen Welt, die haben Hüte aufgehabt, eine so einen Hut, andere so einen Hut und so. Also die tollsten Hüte, die Schwestern. Dann kamen unsere rumänischen Geschwister mit Kopftücher. Und dann kamen die Deutschen, also wir haben keine Kopftücher. Dann, wir haben zu der Zeit gab es noch in der Gemeinde, wo die Schwestern die Haare so geflochten haben, bis so richtigen Turban. So, die Vielfalt. Und ich habe den Leuten gesagt, versucht, ihr könnt so sein, das ist was Schönes, die Vielfalt. Aber versucht nicht, den anderen zu bekehren, du musst auch so werden, wie ich bin. Also rumänischen oder russischen Geschwister, die waren natürlich so tollpatschig, die haben gesagt, du musst Kopfbedeckung anziehen. Verstehst? Weil es in der Bibel steht, Kopfbedeckung. Verstehst? Das steht nur für die Korinther-Gemeinde, eine Kopfbedeckung. Die haben es nötig gehabt, aber wir nicht mehr in Deutschland. Und was hör mal, was Paulus sagt, was Paulus zur Kopfbedeckung spricht, das Thema ist interessant. Schau in unsere Bibelschule hinein, und da kannst du hineinhören, über was Paulus an die Korinther über die Kopfbedeckung schreibt. Also ich will niemanden bekehren, und hör auf, mit Äußerlichkeiten den Menschen in eine Schablone zu pressen. Das ist Sünde. Genauso eine schlimme Sünde, als wenn du jemanden umbringst. Das ist Mord, nämlich Gott hat zu einem Original geschaffen den Menschen, du versuchst ihn zu verstümmeln. Du versuchst ihn zu verstümmeln. Wir dürfen Menschen nicht verstümmeln. So, in der Gemeinde Jesu, da ist nicht SED, also Sozialistische Einheitspartei, oder Sozialismus, oder Diktatur, oder Eintopf. Weißt du, das ist die Vielfalt, ich finde es ganz toll. Gemeinde Jesus, das Tollste auf der Welt, was es gibt. Da ist keiner wie der andere. Schau, wenn du so mal in so Urwald mal bist, im Dschungel bist und so weiter, die Natur, wie schön die Natur ist. Da ist jedes Tierchen anders. Jede Pflanze ist anders. Und diese Vielfalt. Nach der Schöpfung heißt es, und Gott schuf jede nach seiner Art. Und so ist jeder Christ nach seiner Art. Jetzt halt es fest. Auch die Christen. Jeder Christ nach seiner Art. Der andere will laut haben, der eine will leise haben, der eine will knien, der andere will Andacht haben. Verstehst? Der andere will hupsen und tanzen und vibrieren. Und der andere will, lass uns ruhig sein und sachlich. Jeder nach seiner Art. Und deshalb lasst den anderen auch existieren. Jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch nach seiner Art. Und das ist, was Gott wollte. Die Vielfalt. Gemeinde ist Gemeinschaft von verschiedenen Menschen. Und das ist Gnade. Und in der Gemeinde lernst du nicht Gesetz, sondern Gnade. In Israel kannst du Gesetz lernen. Im Alten Testament kannst du Gesetz lernen. Im Neuen Testament gibt es kein Gesetz. Im Neuen Testament ist Gnade. Ist Vergebung. Ist einer trage den anderen und trage die Schwachen. Und so stark wie das schwächste Glied im Leibe Jesu ist, so stark ist der Leib Jesu. Oder die Kette. Gott sieht und schaut in alle Richtungen. Gott gebraucht alle Charaktere, alle Temperamenten, alle Arten von Menschen, alle Gaben. Alle Zeiten sind gleich und doch nicht gleich. Verstehst du? Und jeder Augenblick ist anders. Jedes Ziel ist anders. Alles, was Gott tut, ist zwar das Gleiche. Er segnet die Menschen, aber dann wächst was anders, kommt was anders heraus. Und deshalb ist es so wichtig, finde deinen Platz im Reich Gottes. Wo bin ich eingebaut? Wo bin ich platziert im Reich Gottes? Wo ist mein Platz? Jeder von uns hat eine andere Außenfunktion. Ich sprach jetzt die ganze Zeit über das Innere des Menschen, aber jetzt will ich auch wissen, was über das Äußere sagen. Das Äußere des Menschen ist wichtig, dass ich am richtigen Platz, im richtigen Augenblick, zur richtigen Zeit bin. Und dann erreiche ich auch das Richtige. Und dann tue ich auch das Richtige. Das Innere muss auch dem Äußeren entsprechen und so weiter stimmen. Die Bibel sagt, Glaube und Werke gehören zusammen. Nicht nur, dass mein Inneres. Weißt du, man kann als Charismatiker oder Mystiker, man kann nur verinnerlichen, alles verinnerlichen. Nein, wir müssen auch mal was veräußerlichen. Auch was nach außen bringen. Also nicht nur verinnerlichen. Ich lasse mal alles jetzt auf meine Zunge zergehen. Nein, du musst auch was von deiner Zunge loslassen. So, wir müssen unseren Glauben mitteilen anderen. Um uns herum, die müssen erfahren. Guck mal, was der da macht. Also dieses, wo hat er das gelernt? Wo hat er das? Pass auf, ich spreche von Gnade. Wir werden erstaunt sein, was die Gnade bewirkt. Denn unsere Entfaltung geschieht allein durch Gnaden. Paulus sagt, was ich bin, bin ich allein aus Gnaden. Niemand kann sich rühmen. Niemand kann sich was einbilden. Also, und dann sollen wir uns einander annehmen in dieser Vielfalt. Ich muss also auch den Exoten annehmen. Stell dir mal vor, jetzt kommt jemand zu uns mit als Punker, mit so bunte Haare, so einen ganzen Schweif da. Und was würdest du sagen? Passt der da nicht rein? Weißt du, wir schauen immer auf das Äußere. Ich habe mal vor Jahren jemanden gehabt, weißt du, da kam jemand und wollte mir helfen und war durch und durch tätowiert. Habe ich gesagt, guck mal, was der Mann, wie der das. Weißt du, ich dachte so Biker, so Motorradfahrer, so Rowdy, so Rocker und so weiter. Aber durch und durch tätowiert. Aber ich habe gesehen, der Mensch hat Charakter. Der Mensch hat Charakter. Mehr als der da schön sauber geputzte in Krawatte und Anzug. Verstehst du? Und wir schauen immer die Fassade. Guck mal, wie der verstümmelt ist. Aber gerade wenn einer verstümmelt ist, ist umso lieber. Denn der hat genug Schmach und Schande und genug Verachtung so auf sich genommen. Und er weiß, was Verachtung ist. So, Gnade. Sei gnädig. Du willst, dass die Leute dir gnädig sind, aber du solltest ihnen auch gnädig sein. Du willst, dass die Leute nett über dir reden, red auch über die Leute nett. Du willst, dass die Leute, die zuvorkommen sind, verdienen auch zuvorkommen. Also Gnade wird in der Gemeinde gelebt und ausgelebt. Wer also Gnade nicht kennt, der braucht in der Gemeinde gar nicht reinzukommen, nicht zu suchen. Das ist am falschen Platz. In der Gemeinde wird Gnade praktiziert. Und da geht Gnade vor Recht. Versteht ihr mal, im Alten Testament war das Gesetz, da musst du opfern, da musst du geben, da musst du tun und da musst du die Gottlosen ausrotten. Im Neuen Testament musst du Gnade walten lassen. Lass das Unkraut wachsen. Stell dir mal vor, lass das Unkraut wachsen, bis die Erntezeit kommt. Und dann werden die Engel Gottes schon selbst die Arbeit erledigen. Gnade, nehmt euch einander an, so wie Christus euch angenommen hat, steht in meiner Bibel. Gott hat so ein wunderbares Heilungsprogramm für uns Menschen, so wie das diese Wiederherstellung. Und wir werden nur wiederhergestellt, nicht durch Gesetz. Das Gesetz fordert Rache, Strafe, aber die Gnade vergibt. Und wir werden wiederhergestellt durch Vergebung. Wir werden wiederhergestellt durch Annahme, durch Akzeptanz. Und wir heilen alle durch den Beitrag des Anderen, wie der Andere uns zuvorkommt, wie der Andere uns begegnet. Wir werden gesegnet durch den Beitrag des Anderen. So, wenn ihr zusammenkommt, so habe jeder etwas. Und der eine dies, der andere jedes und so weiter. Er diene mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Also, diese Gabe. Der andere ist da, um uns das Leben zu erleichtern. Und das Leben zu verschönern. Wir sollen uns also gegenseitig, und das ist Gnade, einander das Leben erleichtern und nicht beschweren. Und uns einander nicht belasten. Und Geschwister, jetzt komme ich zu einem Thema, wo viele Gläubige denken, ja, ich muss dem Herrn dienen. Nein. Wenn du deinem Bruder oder deiner Schwester nicht dienen kannst, kannst du dem Herrn 100-mal nicht mehr dienen. Das ist nur Theorie. Aber man dient Gott mit Händen und Füßen. Und das dient man Bruder und Schwester. Und so weiter. Und wir sind nicht da, um den anderen das Leben zu beschweren, Lasten aufzulegen, so wie die Pharisäer. Das ist Altes Testament und das Judaismus. Lasten aufzulegen. Nein, wir sind zur Freiheit der Kinder Gottes berufen. Und wir sollen einander Gehilfen zur Freude sein. Nicht zur Traurigkeit. Die meisten Christen denken, ich muss dem anderen eins auf den Deckel geben. Das ist nicht Gnade. Gnade ist, einfach dem anderen auch Luft machen lassen, dass der andere bei dir weinen oder lachen kann, je nachdem, was nötig ist. Der andere ist da, nicht um dich zu behindern, sondern um dich zu fördern, um dich weiterzubringen. Und der andere ist nicht da, um die innere Kämpfe zu bereiten, sondern dir die Kämpfe abzunehmen, dein Leben ja mehr bequemer zu machen, lebenswerter zu machen. Wer in einem dieser Kleinen, sagt Jesus, Ärgernis gibt, dem wäre besser, der wäre gar nicht geboren, dem würde man einen Stein um den Hals binden und ins Meer werfen. So steht es in der Bibel. Also, wenn du irgendeinem der Kleinen, und er nimmt Kinder, und so weiter, ein Ärgernis gibt. Und was ist, wenn du den Erwachsenen Ärgernis gibst? Das ist noch viel schlimmer. Gott will die Vielfalt im Volk Gottes. Gemeinde ist die göttliche Offenbarung dieser Vielfalt. Gott wollte in Israel 12 Stämme. Der hätte gerne mehr gehabt. Aber Jakob hat nicht mehr Kinder gekriegt. Schon von 4 Frauen, verstehst? Er hat nicht mehr Kinder gekriegt. Also, aber Gott hätte noch viel mehr gehabt. Die Vielfalt. Jeder Stamm, jedes Volk war anders. Jedes Volk hat ein anderes Gebiet zu bearbeiten gehabt. Jedes Volk und so weiter. Aber sie mussten eins sein in einer Sache, wenn der Feind kam. Gegen den Feind einmütig. Aber sonst, jeder entfaltet sich selbst. Die Judäer, die Benjamiten und so weiter. Und die sollen nicht die anderen aussagen. Die Juden haben ein Problem, also Juda, Stamm Juda, die haben ein Problem, die haben alle Stämme aufgenommen. Alle, verstehst? Die wollten alle aufnehmen, die wollen der Stamm sein. Aber das wollte Gott nie. Gott wollte 12 Stämme und nicht, dass alle in einem Stamm vereint sind. Dass alle ein Lied singen, ein Gebet sprechen, ein Bekenntnis haben, eine Religion haben. Nein, die Vielfalt wollte Gott. Aber kommt zu uns. Das ist also dieses Proselytenmachen. Und das hat der Stamm Juda als Spezialität. Aber Gott wollte die Vielfalt. Gott wollte die Vielfalt. Die, die am Rand wohnen, Stamm Dan, das wollte Gott auch. So die Grenzgänger. So an der Grenze. Verstehst du? Es gibt auch Christen, die wohnen an der Grenze. Die gehen da in die Welt und die kommen wieder zurück. Und die sind gar nicht so super fromm. Die sind so Grenzgänger. Bitte hört, was ich sage. Und Gott braucht auch diese. Gott braucht auch die Grenzgänger. Hätte Gott nie die Grenzgänger gehabt, würde Jesus heute noch am Kreuz hängen. Denn Josef von Arimathäa und Nikodemus haben ihn vom Kreuz genommen. Die waren nicht bei Jesus. Aber die waren geheime Nachfolger Jesus, so Grenzgänger. Nachts ging er zu Jesus. Verstehst? Und guck mal, wo ist Petrus? Wo sind die ganzen lieben Aposteln? Die haben Jesus nicht vom Kreuz geholt. Die haben sich irgendwo verkrochen aus Angst vor den Juden. Aber Nikodemus und Josef von Arimathäa gehen zum Pilatus. Gib uns den Leichnam Jesu. Das ist Grenzgänger. Wie wichtig die Grenzgänger sind. Weißt du, also die kommen, ich weiß, wovon ich rede. Ich nehme nur ein Beispiel, was mir in den Sinn kommt. Da gibt es jemanden, der kommt gar nicht so regelmäßig in die Versammlung und ist gar nicht so Feuer und Flamme. Aber wenn es darauf ankommt, bei Behörden, da legt er ganz starkes Wort ein. Und er sagt, nein, so wird's nicht gemacht. Oder so wird's gemacht. Und du siehst, wir brauchen auch Brüder und Schwestern, die an der Grenze wohnen. Wie stammt dann? Ja, der ist abgefallen. Aber wenn du dann nachher die Offenbarung liest, Stamm Dan ist auch dabei. 12.000 vom Stamm Dan. Bei denen sind 144.000, die versiegelt werden. Also Gott rechnet ganz anders. Nicht so wie wir Menschen. Gott ist gnädig. Gott hat weites Herz. Christen, sie müssen lernen, zusammenzuarbeiten, wenn es um den Teufel geht. Sie haben die gleiche Chemie, sie haben den gleichen Vater, Jesus und Gott und Heiliger Geist. Und sie müssen lernen, sich einander zu akzeptieren. Das ist Gnade. Die Gnade wird ausgelebt, indem wir anfangen, uns einander zu akzeptieren, einander zu unterstützen, einander zu ermutigen. Das ist Gnade. Gott mischt die Völkerwelt so manchmal durcheinander und das ist gut. Geschwister, auch jetzt, Deutschland wird ganz schön durcheinander gemischt mit den Völkern. Multikulti. Gott sei Dank, verstehst du? Und ich bin nicht böse gegen Multikulti, ich bin Gott dankbar. Denn sonst würden sie immer nur noch Marmelade und Haferflocken essen. Und würden nicht wissen, dass es noch andere Speisen auch noch gibt. Nur als Beispiel. Und würden Inzucht betreiben. Aber Gott mischt die Völker durcheinander. Und Gott hat eine Absicht. Und jetzt muss jeder Mensch für sich lernen, barmherzig zu sein mit dem anderen. Herberge die Fremdlinge, steht in der Bibel. Also die Gäste oder Gastarbeiter oder die Leute, die Flüchtlinge, die von woanders kommen, herberge sie gerne. Plötzlich musst du ein Herz haben für die Menschen mit anderer Sprache, mit anderer Hautfarbe, mit anderer Kultur, mit anderer Religion. Gott mischt das alles durcheinander. Das ist Gottes Werk. Das ist Gottes Werk. Nicht des Teufels Werk und nicht das Werk des Antichristen. Gott lehrt uns, dass wir eins werden in Christus und dass wir einander akzeptieren, so wie Gott uns angenommen hat. Ich spreche über die Aspekte der Gnade. Der Mensch ist zur Ergänzung des anderen da. Und guck mal, wie schön. Weißt du, wenn Deutschland nicht die Flüchtlinge gehabt hätte nach dem Zweiten Weltkrieg, weißt du was wäre aus Deutschland geworden? Aber die Flüchtlinge haben den anderen, den Schwaben, den Bayern, Kultur beigebracht, sonst würden sie immer nur noch ihren Knödel essen. Aber Kultur beigebracht und so etwas, dieses Vermischen. Und neues Blut kam unter den Leuten. Du sagst ja, weißt du, wir sind nicht im Alten Testament. Im Alten Testament waren nur die Rassen. Die jüdische Rasse und die reine Rasse. Nein, im Neuen Testament gibt es keine Rassen mehr. Alles Volk, das Gott fürchtet, ist ihm angenehm. Denk um Gnade. Wach auf, den anderen anzunehmen, so wie er ist. Und die, jeder ist anders. Jeder Mensch ist anders. Schon allein Musik, wenn du die Musik anguckst, die Amerikaner, die tanzen und hüpfen. Und der slawische Mensch, verstehst du, der flirt. Mein eigener Großvater, der wurde erst gesegnet, wenn er die Bibel auswenden konnte. Wenn er, weißt du, manche sind, werden nur gesegnet, wenn die heulen können. Andere, naja, ist gut. Dobro, хорошо. Also, nach jeder Art. Und in der Musik, verstehst du, guck mal, die Italiener können Opera singen. Die Franzosen, die haben Geschmack. Jede Kultur ist anders. Und jetzt bringt Gott alles zusammen und mischt. Und wir müssen gnädig sein. Diese nicht verkehrt und du bist auch nicht verkehrt. So, und jetzt muss jeden den anderen akzeptieren. Und das ist Gnade. Gnade akzeptiert den anderen. Das ist Gnade. Der Aspekt der Gnade. Gnade ist, dass du auch gnädig bist. Klein und groß, arm und reich. Diese Vermischung, dass du gnädig bist. Und dass du, weißt du, ich habe Christen kennengelernt, alte Christen. Ja, das hättest du schon längst wissen müssen. Jemand hat sich so aufgeregt in der Gemeinde, wo ich mal Pastor war oder bin, und so weiter, so aufgeregt. Das hätte ich schon längst wissen müssen. Ich habe gesagt, wie lange hast du gebraucht, bis du das erfahren hast? Ja, das ging 3-4 Jahre. Ich habe gesagt, und du, diese Person ist erst ein paar Wochen gläubig. Und das soll schon alles wissen, was du mit 40 Jahren nicht einmal weißt. Und jetzt könnte man bei dir mit ganz was anderem kommen. Verstehst? Und dann könnte der dir was vormachen und dir was erzählen. Gnade. Weißt du, wir sind nicht gnädig. Alte Leute wissen nicht mehr, dass sie mal kleine Kinder waren und Geschrei gemacht haben und den anderen auf die Nerven gegangen sind. Das haben sie vergessen. Wenn wir alle vollkommen und fertig wären, bräuchten wir keine Gnade mehr und müssen auch keine Gnade üben. Denn im Himmel wird keine Gnade mehr gegeben, weil das nicht mehr nötig sein wird. Wir sind vollendet. Aber hier, wo wir noch nicht vollendet sind, wir sind mittendrin in der Entwicklung. Zuerst mal Quelle der Gnade. In 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 17, ich gehe diese Verse so ein bisschen durch. Paulus sagt, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und treu geachtet hat und in das Amt eingesetzt hat und so weiter. Und da alles gemacht hat, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mit der Barmherzigkeit Gottes aber dank der Barmherzigkeit Gottes, die mir widerfahren ist. Denn ich habe alles in Unwissenheit und in Unglauben getan. Der hat Gnade erlebt. Paulus, ein Lästerer, ein Verfolger, ein Mörder, ein Verbrecher. Nein, ein wunderbarer, frommer Beter. Du, die frommen Beter sind gar nicht mehr so fromm. Die können ganz schön links und rechts watscheln. So, ich war so einer. Er ist aber desto reicher geworden, diese Barmherzigkeit, Gnade unseres Herrn Jesus Christus, samt dem Glauben und der Liebe, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Das ist gewisslich, und das kommt 5-mal in diesen pastoralen Briefen vor, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in diese Welt gekommen ist, um die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Vornehmste, der Erste, der Größte, der Schlimmste bin. Das sagt er. Er ist in diese Welt gekommen, um die Sünder selig zu machen. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren oder Gnade, dass Christus Jesus an mir als Ersten alle Geduld erwiesen hat, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollen, zum ewigen Leben kommen. Also ich bin ein Vorbild. Wenn der liebe Gott mich angenommen hat, Saul von Tarsus, dann wird er dich zweimal annehmen. Dann wird er dich, du hast noch niemand ins Gefängnis gebracht, du hast noch niemand steinigen lassen, du hast noch niemand verleumdet, du hast niemand falsch Zeugnis über jemand gesagt. Paulus, obwohl er denkt, er hält die Gebote Gottes, er bricht alle Gebote vom ersten bis zum letzten. Der denkt, er hält die Gebote, aber der hat so viele verurteilt aufgrund von falschen Zeugen. Die hat er gesucht. Was hat er gesagt? Wie hat er das gemacht? Wo ist er gewesen? Und jemand findet man. Wenn man einen Hund schlagen will, findet man immer einen Knüppel. So, ich danke unserem Herrn Jesus Christus. Das ist Grund zum Danken auch für dich und mich, dass Gott gerade uns, mich angenommen hat und dass er mir vergeben hat, dass er mich erlöst hat, dass er mich segnet mit zeitlichen und ewigen Gütern. Wir sind gesegnet an allen Stücken. Paulus sagt, dankbar bin ich. Und die Frage ist, bist du dankbar für die Gnade Gottes? Dankbar für die Gnade Gottes? Er ist Gott dankbar für die Offenbarung Jesu, dass gerade mir Jesus erschienen hat. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Mir ist er erschienen, sagt er. Unablässig dankt er, dass Gott ihn gesucht hat. Überall, wo es ein Zeugnis gibt, er sagt, ich danke Gott. Ich danke Gott, dass Gott mir begegnet ist. Wenn du Zeugnis gibst, du solltest auch nichts anderes. Ich habe Jesus gefunden. Nein, du sollst Gott danken, dass du Jesus finden durftest. Dass Jesus dir überhaupt begegnet ist. Dass Jesus dich überhaupt angenommen hat. Der hätte dich auch liegen lassen können. Du kannst viel bitten und betteln und flehen und so weiter. Das nützt sich. Aber die Gnade, Paulus sagt, ich danke für die Barmherzigkeit. Ich danke dir für die Barmherzigkeit. Amazing Grace. Ein tolles Lied. Amazing Grace. Verstehst du? Ich habe das gar nicht verdient. Aber wunderbare Gnade ist es mir widerfahren. In 1. Korinther 5, Vers 9 und so weiter schreibt er, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgte. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Ich muss vorstellen, Jahre nachgegangen, wie viel Schaden hat er angerichtet, wie viel Gläubige hat er ins Gefängnis gesteckt, wie viel Glauben hat er zerstört. Er hat Leute gezwungen, Christus zu lästern. Ich muss vorstellen, sagt Jesus, er sei der Verfluchte. Verstehst du, das hat er getan. Und mir gegenüber, sagt er, war die Gnade nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als ihr alle danach dafür. Nicht aber ich, sondern die Gnade ist es, die in mir mächtig war. Auch, dass er gearbeitet hat und dass er arbeiten durfte überhaupt, durfte, den hätte ich hätte nicht eingestellt. Als natürlicher Mensch. Aber Gott hat diesen Verbrecher Paulus oder Saul von Tarsus eingestellt, ihm Möglichkeiten gegeben, ihm ein Apostelamt sogar anvertraut. Ein Apostelamt wie die Apostel Jesu Christi. Und wie viel Bücher hat er in der Bibel geschrieben? Er, in deinem Neuen Testament, das du liest. An den Epheser schreibt er Kapitel 3, Vers 8, mir dem Allergeringsten von den Heiligen, also der Kleinste, mir dem Allergeringsten ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen in unausforschlichem Reichtum des Christus zu verkündigen. Mir, ich darf predigen. Stell dir mal vor, wenn du genau hinguckst, die guten Prediger, die ganz sehr guten Prediger, waren alle durchweg Verbrecher. Nicky Cruz, nehmen wir mal so einen. Verstehst du, so Bandenchef und so weiter. Und dann predigt das Evangelium. Und ich könnte so viele andere aufzählen. Weißt du, die waren keine Heiligen, die waren Verbrecher. Und Gott nimmt Verbrecher und das ist Gnade. Und Gott sagt, guck mal, wenn ich den gebrauchen kann, kann ich dich 10-mal gebrauchen. Das ist Gnade. Und an solchen Menschen zeigt Gott, weißt du, wenn ich so einen Ungebildeten, einen einfachen Hilfsschüler, einen Kesselflicker gebrauchen kann, ich denke nur Smith Wigglesworth oder John Bunyan, weißt du, die konnten nicht mal lesen und schreiben und Gott hat sie mächtig in der Geschichte gebraucht. Das ist Gnade. Ich denke nur Smith Wigglesworth, dem musste seine Frau immer vorlesen aus der Bibel, was er predigen soll. Also falls er den Text, also er konnte ja nicht lesen und schreiben, später mit Not und Mühe hatte sie Lesen und Schreiben beigebracht, weil er gesehen hat, wie wichtig das Lesen und Schreiben ist. Und so weiter. Oder Moody, der große amerikanische Evangelist Moody, wenn er einen Satz mit 5 Worte schrieb, hat er 6 Fehler gemacht. Verstehst du? Also der konnte gar nicht schreiben und man kann bis heute seine Umrisse gar nicht lesen, weil keiner versteht, was es ist. Aber der tausende Menschen zu Jesus geführt. Und das ist Gnade. Gott benutzt Menschen, die unfähig sind, die unbrauchbar sind, die benutzt er und er macht er und zeigt er, oder ja, die niemand mehr haben will. Die benutzt er. Das ist Gnade. Weißt du, Gott demonstriert Gnade auf der ganzen Linie. Ich habe ein paar Aspekte der Gnade. Zuerst einmal die auserwählende Gnade, dass Gott jemand auserwählt, der es gar nicht verdient. Paulus sagt, ich bin immer bewusst, also Gott hat sich für mich entschieden. Ich habe nicht für Jesus entschieden, er hat sich für mich entschieden. Saul, Saul, was verfolgst du mich? In Apostelgeschichte 22, Vers 14 und Apostelgeschichte 26, Vers 16 erwähnte er immer wieder in seinem Zeugnis, mich hat die Gnade auserwählt, mich. Und dann erzählt, weißt du, nicht, ich bin ein Benjamiter, ich bin Pharisäer, ich war beim Gamaliel. Nein, die Gnade war es, die ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Die Gnade. Durch ihn haben wir empfangen, Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter alle Heiden, zu denen auch ihr gehört, auch ihr, auch du und ich,
Auch ihr gehört dazu, die wir berufen sind durch Jesus Christus. Weißt du, Gesetz ist durch Moses gekommen oder durch die Engel, aber die Gnade ist durch Jesus gekommen in diese Welt. Die Gnade ist durch Jesus gekommen. Und Gott hat genau das Gegenteil getan. Gott hat ihn auserwählt, der am unwürdigsten war, den Kleinsten. Saul oder Paulus heißt es auch unter Umständen manchmal der Kleine. Der wird auch in der Darstellung, wenn man so Ikonen sieht und so weiter, alte Ikonen, der Kleine. Gott hat gerade den Kleinen auserwählt. Und das ist Gottes Gnade. Den kleinen David hat er auserwählt, den man gar nicht eingeladen hat zu der Fete. Gott erwählt immer die, die gar nicht so wichtig genommen werden. Mich hat er auserwählt, sagt er. Zuerst kämpfte Paulus auf der falschen Seite. Und dennoch hat Gott ihn auserwählt. Geschwister, auch wenn jetzt heute noch jemand auf der falschen Seite kämpft, gib die Hoffnung nicht auf. Es gibt Hoffnung für Hoffnungslose. Es gibt Hoffnung für Hoffnungslose. Und Gott wird den irgendwann, irgendwo mal bekommen und kriegen. In Titus 2, Vers 11 sagt der Paulus hier, er spricht von der Gnade, die allen Gläubigen gilt. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen den ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen und gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Also, diese Gnade nimmt uns in Zucht. Wir sind alle in Zucht. Merkt ihr das nicht? Wir werden alle irgendwo gezogen von Gott, von unsichtbaren Mächten. Wir werden gezogen von der Gnade. Du kannst der Gnade gar nicht entrinnen und weglaufen. Du kannst drehen, wie du willst. Du kannst hinrennen, wo du willst. Wir sind berufen. Wir sind von Gott gerufen. Und wir sollen abkehren von der Ungerechtigkeit und uns wenden zu Gott. Das ist diese auserwählende Gnade. Frage, was hast du getan, dass du gläubig geworden bist? Weil du regelmäßig in die Kirche warst und weil du regelmäßig gebetet hast und schon als kleines Kind nach Gott gefragt hast. Aber woher kommt dieses Fragen nach Gott? Das ist Gnade, dass du überhaupt Interesse nach Gott hast und für Gott hast. Das ist ein Geschenk des Himmels. Weißt du, dass du hungrig bist nach Gott? Die anderen sind nicht hungrig. Die anderen werden vielleicht am Sterbebett hungrig. Aber du bist jetzt schon hungrig nach Gott geworden. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, diese befähigende Gnade ist erschienen, diese befähigende Gnade. Die Gnade Gottes macht uns, Gottes Kinder, fähig, Gott zu dienen. Die macht uns fähig. Nicht wir können Gott dienen, sondern die Gnade macht uns fähig, heilig zu leben, zu leiden, Lasten aufzunehmen, alles zu erdulden, alles zu verarbeiten, allen zu vergeben, alles loszulassen. Das ist die Gnade. Von dir aus kannst du es nicht. Probier's mal. Wenn du schaffst, aber normalerweise schaffst du es nicht. Die Gnade ist uns, gibt uns Kraft zu dienen. Weißt du, dass wir weitermachen können und nicht aufgeben? Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 17, der Herr stand mir bei und stärkte mich. Also, das war Gnade. Immer dann, wenn ich nicht konnte, war die Gnade parat. War die Gnade aktiv. Deshalb sagt er, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Paulus wollte manches selber machen. Oh, wenn ich das nur könnte, wenn dieser Pfahl aus meinem Fleisch gezogen wäre, dann würde ich es schaffen. Aber dieser Dorn war zu tief drin. Und dann sagt der Herr nur, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir genügen. An meiner Gnade. Das ist diese befähigende Gnade. Ich vermag alles. In Römer Kapitel 5, Vers 2 sagt er, durch Jesus, durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Weißt du hast durch Jesus Zugang zu dieser Gnade beim Vater und kannst sagen, ich brauche Vater, gib mir mein Erbe. Weißt du darfst sie bei Gott bedienen. Und das ist Gnade, dass du in sein Schatzhaus gehen kannst, dass du in seine Schatzkammern gehen kannst und dass du ihn bitten darfst. Und da heißt es hier weiter, wir haben die Gnade im Glauben, dass wir zu ihm Zugang haben, indem wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott uns geben wird. Wir rühmen uns jetzt schon, ich habe alles durch die Gnade, dank der Gnade. Erbarmen ist mir widerfahren, Erbarmen, der ich nicht wert bin. Ich muss nichts leisten, ich muss niemand was beweisen. Das macht alles die liebe Gott. Amen. Durch Jesus habe ich Zugang zu der stärkenden Gnade, zu der anvertrauten Gnade, das ist die nächste Stufe. Diese anvertrauende Gnade, weißt du, mir würdest du einem Dieb dein Vermögen anvertrauen? Du musst verrückt sein. Dass du einem Dieb dein Vermögen anvertraust oder einem Mörder deine Kinder? Du wärst verrückt, wenn du das machen würdest. Aber das macht der liebe Gott. Der liebe Gott vertraut dem Apostel Paulus die Gemeinde, die er einst verfolgte. Und sagt, bau weiter, mein Sohn. Verstehst? Das ist diese anvertrauende Gnade, dass Gott ihm sein Werk anvertraut, seine Botschaft anvertraut, seine Gaben anvertraut, sogar die Geschwister anvertraut. Paulus ist natürlich ein bisschen ängstlich in manchen Sachen, aber trotzdem, er weiß, Gott hat mich eingesetzt, Gott hat mir vertraut. Einem, der alles verplempert hat, alles, was ist so, einem, der Konkurs gemacht hat, dem vertraut er das Geschäft. Das ist Gott. Das ist Gott, diese Anvertrauen der Gnade. Und er traut ihm zu. Und Paulus dient, weil er weiß, alles, was es ist, ist es Gnade. Eigentlich gehöre ich nicht hierher. Eigentlich habe ich kein Recht zu predigen. Eigentlich habe ich kein Recht, Bibelbücher zu schreiben. Aber das ist Gnade, die Gott mir gegeben hat. Gnade, Anvertrauen der Gnade. Paulus hat immer seine Vergangenheit erwähnt. Weißt du, was da alles so war und so weiter. Aber mir fällt eins auf. Gott erwähnt nirgendwo seine Vergangenheit. Er hat immer seine Vergangenheit erwähnt. Ihn hat es immer beschäftigt. Also ich bin unwürdig. Herr, ich bin nicht wert. Aber der Herr hat nicht gesagt, mein Sohn, du bist nicht wert. Weißt du, Gott denkt ganz anders. Er denkt in einer ganz anderen Dimension. Das ist der Herr. Aus reiner Gnade hat Paulus die Weltmission anvertraut bekommen. Geht hin und jetzt sagt, ich will bis nach Spanien. Nicht nur Urlaub machen. Weißt du, an Paulus statuiert Gott diese anvertrauende Gnade. Weißt du, ihm übergibt er Verantwortung, sozusagen Himmelreichsschlüssel. Weißt du, und das ist Gnade, dass Gott seinen Jüngern, seinen Kindern die Himmelreichsschlüssel anvertraut. Wem ihr die Sünden vergibt, den werden sie vergeben, wem ihr sie behaltet, den werden sie behalten. Ist das nicht Autorität? Und das anvertraut er dir, dass du die Gnade, die du erlebst, dem anderen die Sünden vergibst. Wem ihr die Sünden vergibt, den werden sie vergeben, wem nicht, den werden sie behalten. Also du hast die Gnade erlebt, die Autorität erlebt, du kannst, du darfst deinen Mitmenschen ihre Schuld vergeben. Und das 500 Mal am Tag. 70 mal 7 mal 7 Mal. Also das ist Gnade, Geschwister. Das ist, uns ist die Vergebung anvertraut, die Botschaft der Vergebung. Du darfst die Gnade Gottes den Heiden weitergeben, den Ungläubigen weitergeben. Es ist Gnade, wenn seine Kraft in dir wirkt und dir die Kraft anvertraut ist, in welcher Form auch immer, weißt, dass Gott, wo du doch gar nicht so wert bist, du bist auch nicht so heilig und du bist auch nicht so fromm und nicht so besonders, aber du legst den Kranken die Hände auf und da passiert was. Das ist Gnade. Du betest für irgendjemanden und sagst, ich bete für dich und hast vergessen sogar zu beten. Aber du hast nur gesagt, dass du betest. Schon allein, dass du betest, hat Gott gehört. Und wenn du vergisst, dann macht er der Heilige Geist und betet für die Leute. Verstehst du? Gott ist der Lückenbüßer und er füllt unseren Mangel mit seinem Reichtum aus. Und dann kommen die Leute, du danke für dein Gebet ist erhört worden und du hast gar nicht gebetet, kriegst schlechtes Gewissen noch. Und genau das ist diese Anvertrauen der Gnade, dass Gott dir ein schlechtes Gewissen macht. Du hast nichts gemacht. Ich habe alles gemacht. Ich habe alles für dich gemacht. Du musst die Gnade richtig verstehen. Dann als nächstes, was mir noch groß geworden ist, diese beschäftigende Gnade. Gott beschäftigt sich mit seinen Kindern, dass er sich mit mir beschäftigt, mit mir sich abgibt, mit mir redet, mit mir kommuniziert, sich mir offenbart. Das ist doch Gnade. Beschäftigende Gnade Gottes. Ich darf mit ihm zusammen mitarbeiten. Ich darf an seinem Werk teilhaben. Und er führt mich in seine Arbeit mehr und mehr ein. Und er kann mich mehr und mehr gebrauchen. Das ist diese beschäftigende Gnade, dass Gott mich regelmäßig da und dort und hier gebraucht, laufend gebraucht. Gnade. Wahre Gnade ist immer mit Gott verbunden zu sein, Kontakt mit ihm zu haben. Weißt du, du suchst nicht Kontakt, aber er klopft bei dir an. Das ist Gnade. Du willst mit Gott nicht reden, hast keine Zeit, bist zu beschäftigt, aber er sucht dich auf. Er macht Hausbesuch bei dir. Das ist Gott und das ist seine Gnade. Wer zu Gott kommt, bekommt seine Gnade. Der will automatisch dann was tun. Weißt du, jemand, der wirklich Gott erlebt, der wird plötzlich diese beschäftigende Gnade erleben. Ich will was tun, ich will was sagen, was geben, was anstellen. Ein Zeugnis sein, mich für Gott beschäftigen. Nicht gleich irgendwo mich profilieren. Nein, ich will mich für Gott beschäftigen. Mein Inneres will ich irgendwie outen. Es ist Gnade. Wenn uns Gott gleich einspannt, Paulus ist gleich nach 3-4 Tagen eingespannt gewesen und er fing an von Jesus zu predigen und den Juden bewiesen in Damaskus, dass Jesus der Messias ist. So hat Gott schnell eingespannt. Weißt du, manchmal, du bist manchmal erschüttert. Weißt du, andere brauchen 40 Jahre, bis sie was tun, sich vom Stuhl erheben, und andere sind erst 3 Tage gläubig und die missionieren schon. Fragst warum? Weil manche erleben viel mehr die Gnade. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem viel vergeben ist, das heißt, wer viel Gnade erlebt hat, der liebt viel. Und andere, der immer fromm gewesen ist, die war schon immer gut. Verstehst du, was soll ich dann erzählen? Du brauchst nicht so viel Gnade. Die Kranken brauchen den Arzt und nicht die Gesunden. In Kolosser Kapitel 1, 23 und folgende Verse. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, Brüder, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt ist, allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, also sagt er, geworden. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch erleide, und erstatte an meinem Fleisch das, was noch an dem Leiden Christi fehlt, für sein Leib, und das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen darf. Weißt du, ich darf geben, das ist Gnade, mir kommt's und ich gebe, mir kommt's und ich gebe, mir kommt's und ich gebe, das ist Gnade. Da musst du nicht irgendwo ein Lagerhaus einrichten oder eine große Datenbank. Es kommt und du wirst darfst geben. Wenn man im Glauben gegründet ist und im Glauben bleibt, wird man mehr und mehr gebraucht, und das ist Gnade. Das heißt, Jesus nahm zu an Gnade und Weisheit, so steht es von Jesus. Also wenn der schon an Gnade und Weisheit zunahm, wie viel mehr du und ich? Wir dürfen an Gnade und Weisheit zunehmen. In 2. Korinther 12, Vers 9, meine Gnade soll dir genügen, Paulus, hat der Herr gesagt. Meine Gnade im Leiden, da beweist sich Gottes Gnade. Im Leben draußen, im Alltag, beweist sich die Gnade Gottes. Im Dienen, wenn du anfängst, für Gott zu arbeiten, beweist sich die Gnade Gottes. Solange du nichts tust, wirst du die Gnade nicht erleben. Aber fang was zu tun in aller Schwachheit. Deshalb, es wird in Schwachheit gesät. Tu etwas Bagatelles, etwas Primitives, etwas Belangloses. Fang an, was zu tun. Mach A und Gott wird B, C, D, E, F, G, H sagen. Also, das ist diese beschäftigende Gnade, eine Notwendigkeit. Deshalb dankt er ständig in 1. Timotheus 3, 1, Vers 13. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, dass er mich treu erachtet hat, dass er mich eingesetzt hat in das Amt, obwohl ich früher so ein Lästerer war. Er gebraucht mich immer noch. Er ist verblüfft, dass Gott ihn immer noch gebraucht. Auch wenn Leute nachreisen, und es gibt solche Leute, die sind ständig dem Paulus nachgereist. Der ist kein Apostel, der ist ein Mörder. Verstehst? Und der ist gar nicht berufen von Jesus, so wie die anderen Apostel. Weißt du, lies mal die Apostelgeschichte, lies mal die Briefe. Ständig sind Leute ihm auf die Fersen her und verfolgen ihn. Du bist kein Apostel, du hast kein Recht. Aber die Gnade ist, was einem Recht gibt. Die Gnade Gottes. Gott hat mich berufen, obwohl ich ein Lästerer war, sagt er. Obwohl, Gott hat mich berufen. Was wäre Paulus ohne der Gnade gewesen? Oder was wäre aus ihm geworden? Ein extremer Jude, ein Judaist, ein Fanatiker, ein Zionist oder was sonst noch, ein extremer Pharisäer, er wäre über Leichen gegangen, das hat er schon vorher gemacht. Aber jetzt siehst du, wie Paulus ist, liebet euch einander, dienet euch einander. Weißt du, er wäre ein frommer Wortverfechter und Verbrecher geworden, wenn die Gnade nicht begegnet wäre, was wäre aus ihm geworden? Und stell auch dein Leben vor, wenn die Gnade nicht in deinem Leben gekommen wäre, wie sie gekommen ist, was wäre aus dir geworden? Ein Säufer, ein Lump? Ein Ehebrecher, ein Mörder, ein Lügner. Was wäre aus dir geworden? Ohne Gnade. Wären wir alle Extremisten geworden. Terroristen. Weißt du, auf wir lehnen und rebellieren und revolutionieren. Das wären wir geworden. Ohne der Gnade. Ohne der Gnade wären wir lieblos geblieben. Würden uns hassen, einander auffressen, herzlos, ungerecht. Ohne der Gnade. Aber du hast Gnade erlebt. Und die Gnade arbeitet an dir, Tag für Tag. Pass auf. Wenn Paulus von der Gnade redet, dann redet er von seiner Vergangenheit und sagt, früher war ich das, aber guck mal, was der Herr aus mir gemacht hat. Weißt du, du siehst einen Unterschied, was du früher warst und was du jetzt bist, durch die Gnade Gottes. Denk an das, was er ohne Gnade getan hat und das, was er jetzt durch die Gnade tut. Ohne der Gnade hat er nur nach dem Gesetz gelebt, nach dem Gesetz der Väter, nach dem Gesetz des Moses, nach dem Gesetz des Tempels. Nein, und jetzt plötzlich lebt er nach ganz anderen Gesetzen, nach dem Gesetz der Liebe. Lies 1. Korinther 13. Die Liebe, was die Liebe alles nicht macht und die Liebe alles macht. Die Liebe, das ist die Gnade, was die Gnade bewirkt. Gott konnte Paulus nicht segnen, solange er unter dem Gesetz lebte. Und solange er nur nach Vorschriften ging und funktionierte. Und solange er nur, und solange ihm nur die Vorschriften wichtig war. Und wichtiger als Gott. Und so weiter. Er wollte nur Vorschrift, Vorschrift. Was sagt das Gesetz? Aber plötzlich, was sagt die Liebe? Was sagt die Gnade? Und er dient nicht der Religion, sondern er dient jetzt Menschen. Auf dass sich etliche gewinnen, unter Tränen und einzeln. Und wie, ich habe euch vermahnt, ich wollte euch Christus festmachen und groß machen. Bei der Gnade hat der Mensch Vorfahrt. Der Einzelne. Du und ich. Nicht Sachen. Weißt du, die Frage ist immer wichtig. Um was geht's uns eigentlich? Geht's uns um die Sache oder geht es um Menschen? Sachen kannst du ersetzen, Menschen kannst du nicht ersetzen. Geht es um Sachen und manchen geht es nur um heilige Sachen und heilige Einbildungen und so weiter, und aber nicht um Menschen, die Seele und den Geist des Menschen. Gnade ist, was Paulus hier auf dem Weg von Damaskus erlebt. Weißt du, von heute auf morgen kann er sein ganzes Pharisäertum vergessen. Er begegnet Jesus. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Herr, was muss ich tun? Herr! Du siehst, er nennt schon Jesus Herr, ohne dass er sich überhaupt groß bekehrt hätte. Der wusste schon, wer er ist. Er, der Herr. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Du musst vorstellen, wie klein er da plötzlich geworden ist, als er diese Stimme vom Himmel holt. Und dann von heute auf morgen achtet er alles für Kot. Das ist modern Deutsch ausgedrückt. Verstehst? Achtet alles für Mist, für Unsinn. Alles ist passé, alles vorbei. Jetzt hat was Neues angefangen mit mir. Seitdem er das Pharisäertum verwarf, und ich sagte, wenn du die Gnade erlebst, bitte pass gut auf, wenn du die Gnade erlebst und das Pharisäertum verwirfst, dann wirst du bei den Juden in Ungnade fallen. Bei den Scheinheiligen in Ungnade fallen. Bei den Selbstgerechten in Ungnade fallen. Wenn du die Gnade erlebst, wenn du sagst, oh, weißt du, ich werde von Gott getragen, Gott trägt mich, Gott führt mich, Gott versorgt. Ja, du bist faul, du arbeitest nicht, du willst nur nicht arbeiten, du willst nur noch beten und singen. Verstehst? Ja, weißt du, wenn du dich auf die Gnade Gottes verlässt, dann wirst du kritisiert, dann wirst du ausgelacht. Weil die Leute verstehen nicht, was Gnade ist. Der normale sterbliche Mensch versteht nicht, was Gnade ist, weil er keine Gnade kennt. Der denkt immer, ich muss was verdienen. Die wollen immer was tun. Weißt du? Und dann kommen sie so vorn wie dieser Judas mit seinem Kuss und verraten dabei Jesus. Die wollen was tun. Ohne der Gnade wäre Paulus ein Lästerer, ein Kritisierer gewesen, der an allem was auszusetzen gefunden hätte, der immer einen Kommentar braucht für alles. Aber hier plötzlich, wo Gott ihm begegnet, wo Jesus ihm begegnet, kann er seine Meinung ändern. Kann er plötzlich einen anderen Standpunkt einnehmen. Kann er plötzlich auch anderen gegenüber großzügig sein und leiden sogar unter Umständen. Ein Zeichen, ob Gott einem begegnet ist oder nicht, erkennt man, ob er gnädig ist den anderen oder nicht. Da erkennst du am ehesten, am schnellsten, am leichtesten, muss nicht gleich, was glaubst du? Nein, wie gehst du mit anderen um? Wie gehst du mit Leuten, die Fehler machen? Wie gehst du um mit Leuten, die vielleicht ein anderes Gebetsbuch haben? Wie gehst du mit Leuten um, die andere Erkenntnis haben? Wie gehst du mit Leuten um, die andere Erfahrung haben und anderes Erlebnis haben? Verstehst du, das siehst du ganz schnell. Ist er einer, der die Gnade gefunden hat, oder ist er noch ein Gesetzesmensch? Das siehst du ganz schnell. Ja, du musst mehr beten. Weißt du, wir haben immer einen Kommentar. Aber ich bin Gott dankbar, dass Gott mich geheilt hat und mich gnädig gemacht hat. Früher war ich so ein Extremist. Wenn mir jemand gesagt hätte, ich glaube nicht an Jesus, hätte ich einen Schopf genommen, links und rechts eine Ohrfeige gegeben und gesagt, was fällt dir, Christ zu sein, und du glaubst nicht an Jesus Christus? Schäm dich doch. Bis Gott mir was gelehrt hat. Weißt du, da läuft mir eine Maus über die Leber, werde irgendwo... war irgendwas passiert, was nicht richtig ist, was mich beleidigt hat oder gekränkt hat. Hinterher habe ich gelacht für diesen Blödsinn. Aber, weißt du, und plötzlich bin ich beleidigt. Ich kann nicht mehr beten. Ich kann nicht mehr glauben. Gott, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Verstehst? Aber, und da zeigt Gott. Und heutzutage, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich kann nicht glauben, verstehe ich vollkommen, weil es mir genauso gegangen ist. Und wenn es auf mich ankommt, ich kann überhaupt nicht glauben. Selbst wenn ich es wollte, es ist Gnade, dass ich glauben kann. Es ist ein Geschenk des Himmels. Es ist Gnade, dass Gott mich am Strick gehalten hat, am Leben gehalten hat. Weißt du, und wie? Dann lässt er ohne zu wissen. Gnade arbeitet ohne zu wissen und ohne zu sehen und ohne zu riechen. Und dann lässt er 15.000 Kilometer in Barbados, Westindien, ein Ehepaar für mich und meine Frau zu beten. Und dann nach Wochen kriege ich einen Post und sage, da heißt es, die Zeit, wir mussten für euch beten und fasten. Was war bei euch los? Das war die Zeit, wo ich nicht beten konnte und nicht wollte. Verstehst? Und das ist die Gnade, dass Gott irgendjemand in Hinterdupfen beauftragt, bete jetzt. Deshalb sei vorsichtig, wenn Gott dir Impulse gibt. Weißt du, du kriegst einen Traum und da plötzlich siehst du irgendjemand, meistens siehst du bekannte Gesichter. Das sind nicht Gesichter, dass die sterben werden oder was weiß ich. Das sind Bilder, für die solltest du beten. Für die solltest du beten jetzt. Und nicht nur jetzt schnell einen Brief hinschreiben. Nein, bete. Damit die Gnade, weißt du, wir werden gehalten voneinander. Der eine steht hier und kämpft und stirbt bald und der andere am anderen Ende der Welt, der soll jetzt für dich beten, dich unterstützen, dir unter die Arme greifen. Und so funktioniert der Leib Jesu. Leib Jesu lebt aus der Gnade. Verstehen wir das? Ich muss noch schnell weitermachen. Wer Gnade erlebt hat, der ist gnädig. Der verfolgt andere nicht mehr. Der ist nicht mehr hinter den anderen her, weil er schon so viel selber zu tun hat. Weil der Balken in seinem Auge ist so schlimm, dass er den Splitter gar nicht mehr sehen will. Der richtet die anderen nicht mehr, der schimpft nicht mehr den anderen. Weißt du, der kommt nicht mehr mit Forderungen zu den anderen, der ist gnädig, der weiß, ich konnte auch nicht, als ich sollte, ich konnte nicht. Verstehst du? Der versteht, der kann sich hineinversetzen in die Lage des anderen. Gnädige Menschen sind nicht mehr stolz. Ja, mir passiert sowas nicht, was dem da passiert. Also, vergiss es. Und du siehst, und da erkennt man, ob der Mensch die Gnade erlebt hat oder nicht erlebt hat, oder nur Sprüche gemacht hat und fromm geredet hat. Menschen, die die Gnade erlebt haben, weißt du, die wissen, oh, ich kann nichts. Aber die Selbstgerechten sind gehässig, die sind hart, die richten gleich, und das ist das Schlimmste. Und jetzt, weißt du, Gnade hat mit Gericht nichts mehr zu tun. Gnade richtet niemand. Ja, weißt du, die müssen nur mehr sparen. Da würden sie nicht so arm dran sein. Nicht gleich alles auf Kreditkarte kaufen. Verstehst du, oder sonst so. Weißt du, wir haben alle Konzepte und Ratschläge. Weißt du, der Gnade erlebt hat, der richtet nicht mehr. Der muss nur langsamer fahren. Da wird er nicht geblitzt. Verstehst? Aber was machst du, wenn du einen Bleifuß hast? Verstehen wir? Gnade. Wenn du in so einer Lage mal gewesen bist, mal so eine Lage durchgegangen bist, deshalb erlaubt Gott, nicht entsetzen, Gott erlaubt, dass Kinder Gottes die schlimmsten Lebenslagen durchmachen müssen, damit sie gnädig sind nachher. Damit sie barmherzig sind. Damit sie Gottes Charakter haben. Damit sie den Willen Gottes hier auf dieser Erde verwirklichen. Weißt du, im Himmel braucht man keine Gnade. Aber Gnade braucht man hier auf Erden. In der Gemeinde, unter Gläubigen. Menschen, die Gnade erlebt haben, haben so viel mit sich selbst zu tun, dass sie die anderen, bitte lasst mich in Ruhe. Sie haben keine Zeit mehr für die Splittersucherei. Weißt du, ihr Leben ist durch Gott anders geregelt. Sie leben nach einer ganz anderen Ordnung. Ein ganz anderer Geist regiert sie. Die Gnade steuert ihr Leben. Gnade und mehr nicht. Durch die Gnade sind sie ein anderer Typ geworden. Die gehen anders, sie fühlen anders, empfinden anders. Wer die Gnade Gottes einmal erlebt hat, der ist nicht mehr von Gewalt getrieben. Ich, das muss ich durchsetzen, das muss ich verwirklichen. Weißt du, Gnade kann warten. Gott ist gütig und gnädig und barmherzig. Der holt nicht alles her mit Gewalt. Das ist Gnade. Wenn Gott es mir nicht gönnt, dann will ich das auch gar nicht. Brauche ich das nicht vielleicht? Oder ist mir nicht nötig? Vielleicht nicht jetzt. Ich werde es kriegen, aber vielleicht 3 Wochen später. Weißt du, mit Gewalt holen. Menschen, die noch unter der Gewalt leben, die sind nicht unter der Gnade. Die sind noch im Alten Testament. Im Alten Testament musstest du durch große Opfer dir die Gnade verdienen. Und wer weiß, ob du überhaupt die kriegst. Weißt du, wer die Gnade nicht kennt, der ist immer gewalttätig. Der will immer gewaltsam das erreichen. Jetzt, Herr, greif ein! Verstehst? Nein. Erst wenn er gnädig ist, greift er ein. Und die Bibel sagt, wenn ich gnädig bin, dann bin ich gnädig. Da kannst du nicht zwingen, Gott. Du musst, jetzt bete ich 3 Tage und jetzt werde ich nicht essen und ich werde lieber sterben. Verstehst? Das ist Gewaltsames. beten, gewaltsames Glauben. Wer der Gnade vertraut, der ist nicht mehr so stürmisch. Der kocht nicht gleich, wenn es nicht so kommt, wie es ist. Und er hitzt sich nicht gleich und wird nicht gleich hart und schmeißt nicht alles hin oder wird gleich herrisch oder tyrannisch oder eigenmächtig und so weiter. Und wenn der liebe Gott nicht will, dann hol mal anderen her. Ja, Gnade. Weißt du, Gnade kann warten. Versteht ihr, was ich sage? Die Macht der Gnade. Gott hat mich in das Amt eingesetzt und jetzt muss ich laufen, jetzt muss ich funktionieren, jetzt geht's nicht anders. Das ganze Ausmaß der Gnade können wir sowieso gar nicht so richtig hier erfassen. Wie bin ich da reingekommen? Ich bin reingekommen, aber ich bin wie? Und wie komme ich wieder raus? Das ist wieder eine andere Frage. Römer Kapitel 5, Vers 20, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger. Wo die Sünde mächtig geworden ist, das übertrifft dann alles. Gnade rebelliert nicht, Gnade ist immer dankbar. Weißt du, danke, Herr, das ist wirklich gut. Weißt du, ich habe es nicht verdient, es ist recht schon. Es ist recht, es passt schon. Gnade lässt uns an der Not der Menschen nicht gleichgültig vorübergehen. Gnade, weißt du, Gnade, wenn du Gnade erlebt hast, die Gnade sagt, du, das hättest du auch sein können. Das hätte dir auch passieren können. Da hättest du auch durchgehen müssen. Da hättest du dich auch erwischt. Verstehst du? Das ist Gnade. Wenn du die Gnade erlebt hast, dann versuchst du dich hineinzuversetzen. Wir haben diese Tage irgendwo von Identität gesprochen. Du kannst dich mit den Menschen in Not ganz anders identifizieren. Wenn du Gnade erlebt hast, du kannst sagen, ja, bei mir hätte es auch brennen können. Gnade richtet niemand. Wer die Gnade erlebt hat, der ist großzügig. Der kann gar nicht mehr böse sein. Stell dir mal vor, wer die Gnade erlebt hat. Gott kann nicht mehr böse sein. Er ist gnädig, barmherzig. Erbarmen ist ein Teil der zukünftigen, der ewigen Welt. Und das erwartet uns. Aber wir üben jetzt schon Gnade. Und deshalb sind wir hier in der Gemeinde, dass wir Gnade üben. Also Paulus sagt, aufgrund dessen, was mir widerfahren ist, was mir passiert ist, das gebe ich jetzt weiter. Gnade gibt Hoffnung, Gnade gibt niemand auf. Und mir ist dieser Tage so groß geworden, das Wort Jesu am Kreuz in Lukas 23, 34. Vater, vergib ihnen. Der konnte nicht mehr sagen, ihnen da. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Und weißt du, was das heißt? Vater, vergib den Juden. Den Juden ist die Schuld vergeben von der Kreuzigung Jesu. Stell dir das vor. Als Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, ist kein einziger Jude mehr schuldig oder kein Römer, kein Heide, kein niemand mehr an der Kreuzigung Jesu. Denn Jesus hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Gnade. Am Kreuz ist Gnade widerfahren. Weißt du, eigentlich Gott kreuzigen ist eine unverzeihliche Sünde, genauso wie die Lästerung des Heiligen Geistes, eine unvergebbare Sünde. Aber sie haben Gott gekreuzigt. Die Juden haben regelrecht Gottes Sohn gekreuzigt am Kreuz. Aber die Sünde ist ihnen vergeben, Geschwister. Deshalb müssen wir gar nicht uns so aufregen über die Juden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun und was sie getan haben, dass sie verblendet waren. Gott interessiert sich nicht mehr um die Judensünde. Die Kreuzigung. Die Kreuzigung ist passé. Vater, vergib ihnen. Im Alten Testament, weißt du, wenn du eine unverzeihliche Sünde begangen hast, dann musstest du Opfer bringen für deine Unwissenheit. Und hier steht Jesus am Kreuz und die Juden haben ihn aus Unwissenheit gekreuzigt, ihren Gott, ihren Jahwe. Und die Sünde ist vergeben. Und jetzt sind wir im Neuen Testament. Und im Neuen Testament ist nichts mehr vom Gericht, sondern von der Gnade die Rede. In den Evangelien von der Gnade. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Vater, vergib ihnen, sei ihnen gnädig. Das ist das Gebet Jesu. Die wenigsten Menschen begreifen die Macht der Gnade, was die Gnade wirklich ist. Wenn Gott selbst vergeben hat, wer bist du und wer bin ich, dass noch irgendeine Sünde behalten kann, irgendeinen Fehler noch behalten kann, was sie mir angetan haben. Weißt du, vergiss es. Was haben sie Gott angetan? Und Gott hat es vergeben und Gott war großzügiger als alles andere. Deshalb, es ist Gnade. Es ist Gnade vom Vater und so weiter, die uns widerfahren ist. Gnade ist zeitlos, Gnade ist ewig. Weißt du, wenn Gott einmal einem vergeben hat, für uns ist Raum und Zeit. Aber Gott hat keinen Raum und Zeit. Weißt du, Gott ist grenzenlos. Und wenn er einmal vergibt, vergibt er für immer. Und wenn er einmal gnädig ist, ist er für immer gnädig. Petrus sagt in der Apostelgeschichte 3, Vers 17, Brüder, ich weiß, dass ihr in der Unwissenheit gehandelt habt, also die Kreuzigung. Deshalb, Jesus hat die Vergebung ausgesprochen. Und noch, jetzt komme ich zu dem Punkt. Paulus war selbst verantwortlich für seine Sünde. Hier, die Juden damals, die waren selbst nicht verantwortlich, die waren unwissend. Die waren verführt von den Geistlichen, von den hohen Priestern. Die waren also blind, aber Paulus war wissend. Paulus hat bewusst gesündigt. Also er war für seine Sünde verantwortlich. Und in Titus 1, Vers 15 sagt er, ich war der Erste, der größte Sünder. Und mir wurde vergeben. Ich habe bewusst gegen Jesus gekämpft. Und seine erste sein großer Auftritt war die Steinigung des Stephanus. Und so weiter. Der ist des Todes schuldig. Er hat ganz bewusst ihn zu Tode verurteilt. Obwohl er was Besseres wusste, dass es nicht sein konnte. Hat er so viele Interviews gehört. Er war verantwortlich für seine Sünde. Ich war der größte Sünder. Die anderen haben es nicht gewusst. Und Paulus hat auch Vergebung bekommen. Und wenn Paulus Vergebung bekommt, dann bekommst du auch Vergebung. Die Gnade. 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei. Gott kann es machen, dass alle Gnade reichlich unter euch sein. Und zwar in alle Formen, alle Formen der Gnade. Und wie heißt es hier weiter? Und volle Genüge habt und euch reich und reich seid an allen guten Werken. Also Gnade wirkt sich aus in guten Werken. Dass die Gnade reichlich unter euch sei, dass ihr so gnädig seid zueinander, barmherzig und so großzügig und so großmütig. Ach, nimm Bruder, nimm auch die Hose und nimm die Jacke und nimm das Auto, steht draußen. Nimm das. Also Großzügigkeit. Gottes Gnade ist unser Kapital, das wir weitergeben. Weißt, wir sind Beschenkte, er hat uns so viel gegeben, ohne Verdienst, wir sind, was wir sind und so weiter. Und jetzt dürfen wir weitergeben. Heilung, die Heilung ist nicht meine Heilung, sondern seine Heilung. Vergebung ist nicht meine Vergebung, seine Vergebung. Und Segen ist nicht mein Segen, sondern sein Segen. Das alles gebe ich nur weiter. Ich bin so ein Durchlauferhitzer. Ja, Beschenkte, wir geben weiter. Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnaden seid ihr errettet. Aus Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus euch. Nicht von dir. Wir sind begnadigt durch den Glauben an Jesus, durch die Annahme Jesu und ich bleib errettet allein aus Gnaden. Und da kann ich machen, was ich will. Ich komme nicht raus. Ich bin gefangen von der Gnade. Gutes und Barmherzigkeit folgt mein Leben lang. Gnade Gottes ist etwas ganz Sicheres und Zuverlässiges. Deshalb schreibt Paulus 5-mal in den pastoralen Briefen, das ist gewisslich wahr und ein Glaubensgrund. Also diese Gnade, das ist gewisslich wahr. So wie Jesus sagt, Amen, Amen, und ich sage euch. Oder wahrlich, wahrlich. So, das ist gewisslich wahr, dass die Gnade uns zusteht, dass die Gnade da ist. Im Neuen Testament läuft nichts ohne Gnaden, so wie im Alten Testament nichts ohne Opfer gelaufen ist. Das Opfer ist gebracht worden, Christus war das Opfer. Und jetzt im Neuen Testament nur Gnade, Erbarmen. Und das Alte Testament sprach vom Gesetz, von den Strafen, wo Gott forderte für Menschen, da sollten ganze Rassen ausgeopfert werden und ganze ungehorsame Menschen und so weiter, die sollen sterben. Wer nur den kleinsten Fehler gemacht hat, wer etwas Unreines berührt hat, der nur ein bisschen dumm geguckt hat, der musste sterben. Da ist der eine, der die Bundeslade nur reingeguckt hat. Wie sehen die Gesetzesstrafen aus? Der hat reingeguckt, als der Bundeslade umfiel und der starb. Und David entsetzt sich, wie kann man, wenn man schon nur Gott anguckt, stirbt. Und jetzt im Neuen Testament, da stirbt niemand mehr, wenn Gott anguckst, wenn du Gott begegnest, wenn du Gott berührst. Da stirbt, im Gegenteil, da lebst du erst. Also da ist was ganz anderes, da ist Gnade. Im Alten Testament war nur Gesetz, nur Gesetz, nur Gesetz, nur Gesetz, nur Gesetz. Und die kannten nichts von Gnade. Im Neuen Testament, da wird uns gezeigt, im Alten Testament wurde uns gezeigt, wie das Gesetz funktioniert. Wer an einem fehlt, fehlt an dem ganzen Gesetz. Und jetzt das Neue Testament zeigt uns, was die Gnade funktioniert, wie die Gnade arbeitet, wie man begnadigt wird. Die Aussätzigen seid rein. Die gehen hin und während sie hingehen, wurden sie alle rein. Auch die Neuen, die nicht gedankt haben, die sind auch rein geworden. Steht nicht, dass sie wieder aussätzig wurden. Nur die Frage ist, wo sind die Neuen? Die gedankt haben. Wo sind die Neuen? Die für die Gnade dankbar waren. Lukas 19, Vers 10. Denn des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also im Alten Testament ist viel die Rede vom Tod. Im Neuen Testament ist so viel Rede vom Leben. Volles Genüge, vom Erbarmen. Paulus sagt, die heilsame Gnade ist erschienen und Gott sucht den Sünder und selig zu machen, die verloren sind. Das ist Gnade. Gott geht sogar dem Sünder nach. Im Alten Testament wurde der Sünder gesteinigt, wurde der Sünder hinausgetrieben, wurde der Sünder in die Wüste getrieben. Aber im Neuen Testament kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Und die Reaktion auf die Gnade? Gott hat Geduld mit der ganzen Menschheit. Und deshalb, wir sollten auch gnädig sein. Geschwister, mir ist ein Anliegen. Lasst uns gnädig sein zueinander, miteinander und was es auch immer ist, dass wir viel Gnade walten. Dann haben wir Himmel auf Erden. Dann funktioniert der Himmel hier. Da braucht man keinen Himmel mehr oben da über die Wolken irgendwo. Und dann, dass wir träumen vom Himmel. Der Himmel kann hier entstehen, wenn wir anfangen, gnädig zu werden zueinander. Und Paulus hat Jesus durch eine Offenbarung kennengelernt, nicht durch Studien und nicht durch seine Frömmigkeit und nicht durch Abstammung, sondern durch eine Offenbarung. Wenn du Gott begegnet bist, hast du eine Offenbarung. Und jetzt setzt die Offenbarung um, lebst sie aus. Mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmen, der ich nicht wert bin. Noch eine Sache ganz schnell. Es ist ein falsches Evangelium und du merkst ganz schnell, ob das richtige Evangelium, richtige Botschaft ist oder falsche. Weißt du, das falsche Evangelium ist, wenn Menschen anfangen, fang an, du musst dich beschneiden lassen. Nur als Beispiel, heutzutage die große Diskussion. Und ich bin eigentlich froh für die gute Diskussion in Deutschland, dass der Richter da gesagt hat, nein, das ist Menschenquälerei, die Beschneidung. Wir brauchen keine Menschenbeschneidung mehr, weil wir sind im Neuen Testament. Christus hat sein Leben für uns gelassen. Verstehst du? Nur die toten Religionen, Juden und Moslems, die beschneiden noch. Weißt du, wir brauchen keine religiösen Bußübungen. Das ist falsches Evangelium. Im Alten Testament war das alles nötig. Opfere mir deinen Sohn. Das war okay. Weißt du, im Neuen Testament brauchen wir keine Askese, dass wir hungern und fasten und uns quälen und kasteien. Weißt du, Christus starb für uns. In seine Wunden sind wir geheilt. Das ist Gnade. Verstehst du das? Gnade, weißt du, braucht das alles gar nicht mehr. Keine Beschneidung, keine Bußübung, keine Askese, keine Vorschriften. Jemand kam zu mir vor einigen Monaten, ich brauche ein Gesetzbuch, dass ich weiß, wie ich mich als Christ verhalten muss. Weißt du, wenn du die Gnade erlebst, dann weißt du, wie du dich verhalten sollst. Das ist besser wie jeder Knigge. Das ist besser wie alle Anleitungen, wie benehme ich mich. Die ganzen Regeln. Wenn du Christus erlebt hast, bist du gnädig, automatisch. Bist du barmherzig, automatisch. Warum der barmherzige Samariter barmherzig war, ist ein Geheimnis. Weißt du, wahrscheinlich ist er mal überfallen worden. Er wusste, was das bedeutet. Alle gehen vorbei, die gehen alle in die Gebetsstunde und beten. Verstehst du? Und die sehen nicht, dass da einer in sein Blut verblutet. Er wusste, wie das ist. Und er stieg von seinem Esel runter. Und er reinigte das. Und er macht es. Weißt du, wer einmal Gnade erlebt hat, der gibt alles her für Jesus. Für den Sünder. Für den Verlorenen. Wenn du einmal aus der Sünde rausgekommen bist, dann weißt du, wo du herkommst. Die Gnade Gottes nimmt sogar den schlimmsten Sünder an. Mit dem schließe ich. Die Gnade Gottes nimmt sogar den schlimmsten Sünder. Jetzt stell dir mal vor, ich werde jetzt eine ganz große Sünde sagen. Selbst wenn der Adolf Hitler sich bekehren würde und zu Gott kommen würde und sagen, Gott vergib mir, würde Gott ihn annehmen. Ob du es glaubst oder nicht, ist mir vollkommen egal. Gott nimmt den schlimmsten Sünder, obwohl er gar nicht so schlimm war. Es gibt noch schlimmere. Stalin war noch schlimmer. Der hat 40 Millionen Menschen umgebracht. 40 Millionen umgebracht. Verstehst du? Und noch andere mehr. Mao Zedong. Noch viel mehr. Verstehst du? Aber Gott würde die schlimmsten Mörder annehmen, wenn sie nur kommen würden. Deshalb, die Gnade gilt für allen, aber die Gnade muss man annehmen. Die Gnade muss man annehmen. Nicht Mittelalter, aber so im 18. Jahrhundert, da gab es einen Großgrundbesitzer und die Leute hatten das ganze Dorf, die ganze Ortschaft oder die Landschaft hatte bei dem Gutsherrn oder dem Gutsherrn Schulden gehabt, also bei diesem reichen Mann Schulden gehabt und die konnten nicht mehr bezahlen. Die Leute wurden ärmer und ärmer. Und dann hat er eines Tages Gott hat wahrscheinlich sein Herz berührt und er hat gesagt, im Rathaus hat er anschlagen lassen, kommen Sie bitte dann und dann, um 12 Uhr im Rathaus, alle ihre Schulden werden erlassen. So, und das ganze Dorf hat sich versammelt vom Rathaus, der saß da drin und hat gewartet, bis da eine oder der andere kommt und warten da auf die Schuldenerlass. Und Keiner geht rein. Und kurz vor 12 geht so ein altes Ehepaar, Oma und Opa gehen rein und die lachen, die zwei Dummen. Ha, die werden blamiert, die werden ausgelacht und so weiter. Die saßen, dann haben die Schulden aufgelegt, was? Die sollen die Rechnungen mitbringen, die ganzen Schulden, wo sie, also die ganzen Schuldscheine, die sollen mitbringen. Und die gehen rein, ihr werdet blamiert, Leute, schämt euch, pass auf, was da passiert. Und so ging's. Und die zwei gingen rein und die kamen nicht mehr raus. Dann haben sie schon sich gelacht und gespottet. Und als es die Glocken dann 12 Uhr geläutet haben, dann kommen sie raus, alles bezahlt. Weißt du, viele sind feige, die Gnade anzunehmen. Die meisten Leute können nicht Gnade annehmen. Weißt du, so du mir, so ich dir. Weißt du, wenn du mich einladest, dann erwarte ich, dass wieder umgekehrt eingeladen wird. Weißt du, das ist keine Gnade. Gnade ist umsonst. Gnade ist ohne Verdienst. Verstehst du? Gnade ist, dass alles bezahlt ist. Und das ist Gnade. Die Gnade muss angenommen werden. Gnädig ist Gott für alle Menschen. Aber nicht alle Menschen nehmen die Gnade an. Nicht alle Christen nehmen die Gnade an. Nicht alle Christen leben die Gnade aus. Deshalb ist es so wichtig, Geschwister, die Gnade nicht nur zu hören, die Aspekte der Gnade, was ich heute gesagt habe, sondern auch die Gnade ausleben. Gott macht es schon. Weißt du, Gott wird schon machen. Der Herr macht es schon. Weißt du, die Gnade macht es schon. Die Gnade wirkt es schon. Und Gott ist der, das Wollen und das Vollbringen schenkt. Was wollt ihr denn noch? Lass uns aufstehen. Und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Und lass uns Gott danken für die Gnade. Weißt du, wenn du ganz arm geworden bist und nichts mehr hast und pleite bist, dann bist du dankbar für jeden Strohhalm. Weißt du, und du brauchst Gottes Gnade. Wir brauchen alle Gottes Gnade. Selbst wenn wir noch viel haben oder noch manchmal viel zu viel haben, wir sind von der Gnade Gottes abhängig. Vater, ich danke dir. Ich preise dich für dein Erbarmen, was wir gar nicht wert sind, Herr, dass du uns nachgegangen bist, dass du uns suchst, dass du uns verfolgst, so wie du den Saul von Tarsus, Herr, und dass du Menschen vergibst, sogar am Kreuz hast du den Juden alles vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich danke dir für deine Großzügigkeit. Deine Gnade ist die Großzügigkeit, Herr. Oh, ich darf einkaufen bei dir ohne Geld, ohne umsonst, wir sollen das Wasser nehmen, umsonst sollen wir das Brot nehmen. Wo gibt es denn heute noch, dass es etwas umsonst gibt? Aber bei dir, Vater, im Himmel gibt alles umsonst. Halleluja, Halleluja. Kannst du Halleluja sagen? Ja. Preis dem Herrn. Lob und Dank beim Heiland gibt alles umsonst. Preis Gott. Wir singen ein